Ja, ich freue mich, diesen Sabbat wieder mit euch gestalten zu können, hier erleben zu können. Habt ihr diesen Satz schon mal gehört? Scheitern ist keine Option. Ist tatsächlich ein Filmzitat. Scheitern ist keine Option, kommt aus dem Film Apollo 13 und wird dort dem Flugleiter der NASA, Gene Kranz, zugeschrieben. Er hat das in Wirklichkeit nie so gesagt, aber in einem späteren Interview wurde er mal dazu befragt und er sagte, eigentlich finde er den Satz total gut, weil er so seinen Gedanken damals entsprach. Denn Apollo 13 war die Raumkapsel im Apollo-Programm, die also große Probleme hatte auf ihrem Reise zum Mond. Da sind Sachen kaputt gegangen und sie haben also alles versucht, um ihre Astronauten heil nach Hause zu bekommen, was sie tatsächlich geschafft haben. Spannender Film, auch spannende Geschichte. Aber dieser Satz, losgelöst von dem Kampf um das Ringen, um Menschenleben, kann ganz schön problematisch sein. Scheitern ist keine Option. Manch einer macht sich das zum Lebensmotto. Da gibt es zum Beispiel diesen Manager, der in einer Fernsehtalkrunde sagte, dass für ihn Scheitern als Manager keine Option war. Aber was heißt das? Für ihn bedeutete das, dass irgendwann körperliche Symptome eintraten. Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche. Er merkte, es wird kritisch, ich kann mich nicht mehr auf das konzentrieren, was passiert. Scheitern war ja keine Option. Er konnte ja nicht krank werden. Er konnte ja nicht zugeben, dass etwas nicht funktioniert. Daraus wurden Unruhe, Nervosität, 24 Stunden am Tag. Am Ende musste er in eine Klinik gehen. Burnout, Depression waren die Folge. Scheitern ist keine Option, das kann krank machen. Wie geht es uns im geistlichen Sinne? Manch ein Christ lebt mit diesem Gedanken im Kopf. Scheitern ist keine Option. Ja, früher sicherlich, vor der Taufe, aber jetzt als Christ, da kann ich doch nichts falsch machen, da kann ich doch keine Fehler machen. Wird dann nicht meine Seligkeit in Frage gestellt, wenn ich scheitere? Und dann fangen wir an, ein geistliches Doppelleben zu führen. Wir lügen uns und anderen etwas vor, tun so, als wären wir geistig immer oben auf. Aber es ist auch immer schwer, so im Gottesdienst, wenn man sich das so vorstellt, so vor dem Gottesdienst, man trifft sich, wie geht es dir? Wer sagt dort, mir geht's schlecht? Oder wer sagt gar, letzte Woche habe ich schwer gesündigt? Selbst wenn es so war, so richtig frei fühlt man sich dazu nicht. Ist bei uns auch Scheitern keine Option? Aber wenn es so ist, führt das nicht auch unweigerlich in eine geistliche Depression? Kann es, darf es das geben, Scheitern als Christ? Ich meine nicht die Zeit, bevor ich Christ wurde, bevor ich getauft wurde, sondern jetzt als gläubiger Mensch. Können wir scheitern? Wie gehen wir damit um? Ich möchte mit euch heute den Römerbrief weiterlesen. Und wir sind in Kapitel 7. Und jedes Kapitel des Römerbriefs ist gepackt voll mit Stoff. Man könnte darüber hunderte Predigten machen, aber ich habe mich auf einen Text, einen Vers, einen kleinen Abschnitt in diesem Kapitel 7 einmal konzentriert und ich bitte euch, eure Bibeln herauszuholen und Kapitel 7, Vers 19 einmal anzuschauen. Der Satz ist sehr bekannt, aber häufig lesen wir vielleicht nur den einen Satz und nicht das, was drumherum steht, deswegen nehmt ruhig die Bibel zur Hand. Römer 7, Vers 9, und dort sagt Paulus, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Einmal nur diesen einen Vers, wir schauen gleich noch ein paar andere Verse an, aber erstmal nur dieser eine Vers. Und ich möchte drei Gedankenschritte mit euch gehen. Der erste, geht es um geistliches Scheitern. Der zweite, den habe ich mal Sündensucht bezeichnet. Und das dritte ist Christus, die einzige Hoffnung. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. An diesem Punkt kommt Paulus nicht aus dem luftleeren Raum, sondern das steht im 7. Kapitel des Römerbriefes. Und der gedankliche Faden, der uns hierhin führt, beginnt eigentlich schon in Kapitel 1, Vers 18, wo diese thematische Überlegungen stattfanden. Und ganz konkret eigentlich schon im Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 1, da steht, dass wir der Sünde gestorben sind. Und in dem Kapitel führt er es aus. Wir hatten das auch in der letzten Predigt, glaube ich, miteinander betrachtet. Weil wir für die Sünde gestorben sind und als neue Menschen mit Christus auferstanden sind, sollen wir unsere Glieder der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Und das wollen wir und das tun wir. Aber unsere Erfahrung ist, und zwar die sowohl von Paulus wie auch von uns heute, manchmal gelingt das nicht. Auch als Christ scheitere ich an meinem und an Gottes Anspruch. Und es geht hier wirklich um Christen. Denn wenn wir diesen ganzen Herleitungstext, den Zusammenhang dieses Textes anschauen, dann macht Paulus ja in den vorliegenden Kapiteln deutlich, dass der Ungläubige ja eigentlich gar nicht Gottes Willen tun will. Ja, das war ja so der Kerngedanke auch im ersten Kapitel. Wer Gott nicht erkennen will, der erkennt ihn halt nicht. Das hat etwas mit einer ganz bewussten Entscheidung zu tun. Aber diejenigen, die Gott kennen wollen, die von denen Paulus hier redet, ich will ja das Gute tun, aber es gelingt mir nicht. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Es ist ein großes Thema, diese Frage, wie gehe ich mit meinem Scheitern, mit meinem geistlichen Scheitern um? Wenn wir uns zurückerinnern, diejenigen, die getauft sind, damals, wie war das damals, als du dich entschieden hast? Ich kann mich noch gut erinnern, ich war 15 Jahre, aber ich war zutiefst überzeugt. Und als ich aus dem Taufwasser rausgegangen bin, da war ich richtig euphorisiert. Da sagte ich, wow, ja, jetzt bin ich ganz dran bei Gott. Was soll mir jetzt noch passieren? Nun ja, seitdem sind 33 Jahre vergangen. Und da ist viel passiert. Und bei euch vielleicht auch. Diese Bekehrungszeit, das ist wie verliebt sein. Verliebt sein in Gott. Und wenn man verliebt ist, dann fällt uns nichts schwer, was dem anderen Freude bereitet. Dann nimmt man sich Zeit, dann gelingt das alles. Dann ist man bereit, auf alles zu verzichten, um des oder der Geliebten willen. Und genauso ist es mit Gott. Aber da gibt es ja nicht nur Gott, da gibt es ja auch noch den Gegenspieler. Und der Satan hat einen langen Atem. Er hält in uns die Erinnerung an die Sünde wach. Er redet uns ein, du glaubst, du hast dich geändert, es hat sich gar nichts geändert. Das ist sein Flüstern in uns. Und er wartet auf eine Chance, auf seine Chance, wenn wir eben nicht oben auf sind, voller Energie und Tatendrang und geistlicher Hingabe, sondern wenn wir schwach sind, wenn wir müde sind, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir verletzt worden sind. Er wartet auf den Moment, wo der Honeymoon mit Jesus vorbei ist. Um uns daran zu erinnern, dass wir doch eigentlich noch ganz schöne Haudegen sind. Und er erinnert uns daran, dass vieles von dem, was uns damals zur Sünde verleitet hat, ja immer noch präsent ist. Wenn wir an das geistliche Scheitern denken, dann fällt einem vielleicht im ersten Moment diese großen Zusammenbrüche ein. Die Missbrauchsdebatte, die zurzeit geführt wird in den Kirchen, das ist dramatisch. Und wir wissen, und tragischerweise in den letzten Wochen habe ich gerade wieder von einem Fall gehört, auch aus unserer Kirche, wo ein wirklich bundesweit bekannter geistlicher Mensch tatsächlich ein Kinderschänder ist. Unmissverständlich. Es gibt Videoaufzeichnungen, es ist unvorstellbar. Oder da gibt es Kollegen von mir, Pastorenkollegen, die müssen entlassen werden, weil sie sich bei älteren Damen ihr finanziellen Möglichkeiten aufgebessert haben. Das gibt es. Und da raufen uns die Haare und denken sich, wie kann das nur sein? Aber solche Extrembeispiele, die es gibt und die schlimm sind, lenken die nicht von unserem, von meinem Scheitern dann ab, weil ich ja nicht so schlimme Dinge tue? Wenn wir über geistliches Scheitern reden, dann reden wir nicht über die anderen. Nicht über die wirklich schlimm, dramatischen Dinge. Wir reden über uns. Denn auch ich und auch du, wir erleben den Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei uns selbst. Oder bei Menschen, mit denen wir direkt zu tun haben. Aber wir erleben das. Wenn wir an unseren eigenen oder an Gottes Maßstäben scheitern, ich glaube, ich muss dazu keine lange Liste erst aufstellen, was das alles ist. Die Bibel nimmt dort kein Blatt vor den Mund. Es ist keine Frage, was gut und was schlecht ist. Angefangen bei den 10 Geboten, ja, da hat schon manch einer gesagt, das habe ich mein Leben lang gehalten, sagte auch der reiche Jüngling zu Jesus. Aber wenn wir dann Jesu Konkretisierung anschauen, das Liebesgebot, Matthäus 22, ab Vers 36, wer von uns könnte wirklich sagen, dass er immer von ganzem Herzen geliebt hat? Und Paulus ist da auch keiner, der da schöne Reden schwingt. Also auch im Römerbrief, ab Vers Kapitel 1, 29, kommen richtige Lasterkataloge. Was Sünde ist, oder im Kapitel 12, wo er dann die Gemeinde versucht, zu guten Verhalten zu ermahnen, da steckt ja auch immer etwas dahinter, was damit gemeint ist. Oder wenn man es ganz komprimiert haben möchte, Galater 5, ab Vers 19 bis 21, werden eine Menge negativer Dinge aufgeführt, wo Paulus sagt, dahin führt das Leben, das ich aus eigener Kraft führe. Und ab 22 und 23 kommen dann die Früchte des Geistes, wo er sagt, dahin führt das Leben mit dem Heiligen Geist. Und wenn ich mir diese Liste anschaue, vielleicht bin ich kein Mörder oder Kinderschänder, aber an manchen Stellen, wenn ich ehrlich bin, kann ich mich wiedersehen. Es gibt viele Menschen, die nicht mehr zu uns kommen, obwohl sie eigentlich zu uns gehören, weil sie geistlich gescheitert sind. An sich oder an anderen. Und oftmals waren es Kinder oder Jugendliche unserer Gemeinde. Und das Tragische, die tragische Konsequenz, die sie für sich gezogen haben, waren, dass sie sagten, wenn ich es nicht schaffe, aus diesem Maßstab zu entsprechen, dann gebe ich auf. Und dann gehe ich und verlasse die Gemeinde. Ich glaube, dass sie alle noch gläubig sind. Also zumindest in dem Sinn, dass sie die Existenz Gottes nicht leugnen, aber sie wollen lieber ohne ihn leben, weil sie gescheitert sind. Es ist quasi eine geistliche Depression und sie wollen oder können nicht mehr glauben. Andere gehen mit dem gleichen Umstand anders um. Sie sagen, ich kann dem Anspruch nicht entsprechen, also senke ich den Anspruch. Das ist alles nicht so gemeint. Ach, Ehrlichkeit, Notlügen, das passt schon. Aber das führt auch nicht zu etwas Gutem. Denn genau das ist etwas, was Paulus im Römerbrief kritisiert, in diesem Kapitel 1, ab Vers 29. Was Menschen etwas gut nennen, was eigentlich schlecht ist. Das ist keine Lösung für unser Problem. Und wer ehrlich ist, kommt auch aus dem Gefühl, dass er da geistlich an eine Grenze geraten ist, nicht heraus. Und das geht uns so. Und es geht allen so. Ich wette, wenn wir uns Mühe geben, wir würden es beim besten Bemühen nicht schaffen, einen einzigen Christen herauszufinden, der nicht irgendwo gescheitert wäre. Keiner dieser großen geistlichen Männer und Frauen, die wir in unserer eigenen Geschichte haben, und auch keiner von uns, ich nicht und du auch nicht. Und übrigens befinden wir uns in guter Gesellschaft, denn Paulus auch nicht. Deswegen sagt Paulus, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und er beschreibt das dann danach auch, wie er sich dabei fühlt. Sünde ist wie eine Sucht, oder man kann das mit einer Suchtkrankheit vergleichen. Und die Bekehrung ist so gewissermaßen die Entziehungskur. Ich denke, es ist heutzutage kein Geheimnis mehr zu wissen, wenn ein Mensch alkoholkrank war, dann kann er mit Therapie und Reha tatsächlich trocken werden. Also kann er vom Alkohol loskommen. Aber wir wissen auch, jeder Tropfen Alkohol kann wieder an die alten Synapsen anknüpfen. Und ein Schluck kann denjenigen wieder in seine alte Sucht hineinziehen. Das ist die Lebensrealität eines trockenen Alkoholikers. Und genauso, glaube ich, geht es uns Sündern. Wir können vielleicht durch Gottes Hilfe die Sünde hinter uns lassen. So jeder von uns hat so seine Achillesferse. Ja? Der eine ist vielleicht jähzornig, der andere gewalttätig, einer hat Probleme mit Pornografie oder Lästerei oder übler Nachrede oder Geiz oder Gier oder was auch immer. Aber wenn wir durch unser Leben gehen, dann erwarten uns überall Triggerpunkte. Also für den Jähzornigen kann das schon der Autoverkehr sein. Ja, wenn man sich einmal nur in den Verkehrsfluss nach Feierabend reinsetzt und wie die alle fahren. Wer da empfänglich ist, dem fällt es nicht leicht, da die, wie man so schön sagt, Contenance zu bewahren. Und wie soll ein Mensch, der Probleme mit Sexualität oder Pornografie hat, in unserer Gesellschaft sich davon fernhalten? Man kann ja keine Zeitung aufschlagen, ohne Werbung überflutet zu werden, die dieses Thema anspricht. Oder wer eher zum Thema Lästern und übler Nachrede neigt, wie geht's dem, wenn er eine Bildzeitungsüberschrift liest? Oder im Internet irgendwelche Verschwörungsmythen vorgezählt bekommt? Oder auch nur zum Kaffeeklatsch bei Tante Erna geht? Überall wartet das auf uns. Und wisst ihr, wer es meiner Ansicht nach am schwersten hat? Die Menschen, die mit Geiz und Gier zu tun haben. Denn unsere ganze Gesellschaft, unsere Wirtschaft scheint auf diesem Prinzip aufzubauen. Wie soll man, ohne gierig zu werden, noch wirtschaften können? Und das Problem ist, dass dieses alte Verhalten, das fühlt sich ja so gewohnt und sicher an. Das fühlt sich ja gut an. Und dann kommen diese Gedanken, einmal ist kein Mal oder das ist mir nur so rausgerutscht. Es lockt ein kurzfristiger Lustgewinn. Wenn das so kompliziert wäre zu sündigen, dann würde ja keiner darauf reinfallen, wenn man erst mühsame Schritte gehen müsste, um das hinzukriegen. Dann wäre das doch keine Versuchung. Und genauso ging es Paulus. Paulus sagt im Vers 21, so finde ich nun das Gesetz in mir, der ich das Gute tun will und hänge doch dem Bösen nach. Wenn er hier von Gesetz spricht, dann meint er natürlich kein geschriebenes Gesetz, sondern so eine Art Gesetzmäßigkeit, eine Art Naturgesetz. Er merkt, wenn ich getriggert werde, dann falle ich drauf rein. So scheint es mir in den Knochen zu sitzen. Und natürlich stimmt das nicht in allem. Natürlich ist in uns ganz viel Gutes und Liebenswertes, was ja Gott in uns hineingelegt hat. Wir sind doch seine Geschöpfe, gute Geschöpfe. Auch das Gute ist uns natürlich. Das Problem ist nur mit dem Negativen, so dieses berühmte Bild von dem Elefant im Porzellanladen. Ja? Mit dem Hintern reißen wir das wieder ein, was wir mühsam vorne versucht haben aufzubauen. Und leider ist der Hintern zu groß. Wir reißen viel mehr ein, als wir aufbauen können aus eigener Kraft. Wir sind Opfer der Sünde. Wir sind Sündensüchtige. Allenfalls als Christen, und das würde ich für uns alle durchaus in Anspruch nehmen, trockene Sünder. Aber wir wissen, genauso wie aus der Drogensucht keiner ohne professionelle Hilfe rauskommt, brauchen auch wir Hilfe. Wir schaffen das nicht allein. Und wenn wir es versuchen würden, alleine zu machen, die Sünde oder die Dinge, die unser Leben und das Leben von anderen Menschen so negativ beeinflussen, alleine zu bekämpfen, so würden wir immer wieder scheitern. Aber Gott sei Dank ist Christus unsere Hoffnung. Christus ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Paulus resümiert diesen kleinen Abschnitt in Vers 24: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und vielleicht fühlt sich manch einer von euch auch, so predige ich ja sonst nicht, ja? Manch einer fühlt sich vielleicht ganz elend gerade in diesem Moment. Und genauso fühlte sich Paulus. Er sagt, wie komme ich denn raus aus dieser Zwickmühle aus Sünde und Gesetz und mangelndem Vermögen, es hinzukriegen? Und er sagt in Vers 25 und auch in Kapitel 8, Vers 1, kleine Anmerkung, diese Kapiteleinschnitte sind ja später erst hinzugefügt worden. Paulus hat diese beiden Verse direkt nacheinander geschrieben. Und er sagt dort, Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn, werde ich erlöst von diesem Leib des Todes. Ich diene nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde, aber so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die große Frage ist, was kann ich tun? Was muss ich mir schenken lassen? Und die Antwort kommt gleich hinterher. Es ist nämlich ganz einfach. Die ehrliche Antwort ist, ohne Christus kann ich gar nichts tun. Ohne Christus werde ich immer wieder scheitern, immer wieder an dem gleichen Punkt. Unser Leben ist ein ewiges Ringen um den Einfluss Christi auf uns, dass wir uns immer wieder neu ihm aussetzen und in ihm Heilung und Heiligung erfahren. Das Erste, was Christus tut angesichts unserer Sündensucht, ist, dass er uns eine neue Identität schenkt. Er sagt, du bist nicht mehr das, was du tust. Bislang hast du dich davon bestimmen lassen, hast du dir einreden lassen vom Satan, du bist bloß ein elendiger Sünder. Du kriegst es nicht gebacken. Und Jesus sagt dir, das bist nicht du. Deine Identität ist nicht mehr das, was du tust, sondern dass du mein Kind bist. Ich habe das Beispiel schon häufiger erwähnt und ich finde es so passend, deswegen muss ich es wieder erwähnen. Viele von uns sind Eltern. Und die Frage ist, was müsste dein Kind tun, dass du sagen würdest, du bist nicht mehr mein Kind? Ich gehe jetzt davon aus, dass wir unsere Kinder lieben. Es gibt natürlich auch kranke Menschen, pathologische Menschen, die das nicht tun. Aber ich sage euch eins, mein Kind kann tun, was es will. Und sei es noch so schlimm, es wird immer mein Kind sein. Natürlich finde ich nicht gut, wenn jemand, auch mein Kind, etwas Schlechtes tut. Aber es stellt niemals in Frage, niemals, es kann niemals in Frage stellen, dass es mein Kind ist. Und genauso kann niemals das, was du tust, in Frage stellen, dass du Gottes Kind bist. Und das ist Gottes Geschenk an dich in unserem Elend. Du bist nicht, was du tust, du bist mein Kind. Auch ein normaler Süchtiger, ein Drogensüchtiger muss lernen, dass sein Leben nicht mehr von seinem Suchtmittel dauerhaft bestimmt wird. Das ist nämlich die Lebensrealität eines Süchtigen. Das ganze Leben dreht sich nur noch um die Droge. Und man muss eine neue Identität bekommen. Und das ist nicht leicht als Drogenabhängiger, weil doch die Droge das normale Empfinden komplett abstumpft. Aber Christus schenkt uns eine neue Identität. Die müssen wir uns gar nicht so mühsam erarbeiten. Deine Erlösung, und das ist das Resümee oder das, was Paulus quasi jeden zweiten Vers von Kapitel 1 bis Kapitel 7 uns schon ins Hirn gehämmert hat. Und kleiner Spoiler, das wird er weiterhin tun. Deine Erlösung hängt nicht von deinem Erfolg ab, sondern von Christi Erfolg, von seinem Opfer. Gleichzeitig, auch daran lässt Paulus keinen Zweifel, lässt diese neue Identität eigentlich keinen Raum für die Sünde. Das war ja das Thema aus Römer 6. Als Erlöster kann ich meine Minischritte gegen die Sünde gehen, angeleitet vom Heiligen Geist. Und diese Minischritte, das nennt man Heiligung. Und das ist etwas, womit wir anfangen in dem Moment, wo wir Christus kennenlernen und mit dem wir nie aufhören werden in dieser Welt. Weil wir nie an einem Punkt ankommen könnten, wo wir aus eigener Kraft sagen könnten, Herr, jo, jetzt habe ich es geschafft. Nein, aber wir können jederzeit sagen, du hast es geschafft. Meine Identität hängt nicht mehr von dem ab, was ich tue, sondern von dem, was Christus für mich getan hat. Und wie gehen wir jetzt diese Minischritte in der Heiligung? Auch dort geht es nur um Christus. Auf Christus sehen ist die beste Medizin. Ich möchte mal ein Bild verwenden. Wer von euch hat Höhenangst? Höhenangst. Ein paar melden sich. Ihr anderen seid gesegnet. Ich erkläre euch mal, wie sich ein Höhenängstlicher fühlt. Also die schlimmsten Dinge sind Gitterroste. Auch am besten so eine Brücke oder eine Treppe oder eine Leiter aus Gitterrosten. Hier unsere Notleiter hier zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Thema zu dem Thema. Obwohl ich glaube, die sind durch fest. Aber man kann durchgucken. Wenn man ein Höhenängstlicher so etwas betritt oder das sieht, dann schaut man in die Tiefe hinein. Und man sieht im Grunde die Tiefe und dann krampft sich schon der Magen zusammen. Und im Kopf fängt es sich an zu drehen. Es wird einem schwindelig. Und in der Fantasie sehe ich mich oder mein Kind schon stürzen. Man kann als Höhenängstlicher, während man noch feststeht, den Fall spüren. Man spürt, wie man fällt. Genauso ist das. Es gibt nur eine Chance für uns, daraus zu kommen. Wir dürfen nicht in die Tiefe schauen. Wir müssen hochschauen. Wir schauen dann auf den rettenden, das rettende Ufer gewissermaßen. Dort, wo man hingehen kann, wo man einen festen Stand hat und nicht mehr in die Tiefe schauen muss. Oder derjenige, der mir Halt gibt, der mich führt oder ein Geländer. Dahin schauen. Ich muss hochschauen. Und damit verliert die Tiefe ihren Schrecken. Übrigens ganz ähnlich, zweites Bild, Autofahren in einer Autobahnbaustelle. Kennt ihr das? Links überholen, rechts der LKW, man sieht so diese Räder, wie so eine große Waschmaschine neben einem. Man guckt dorthin, was passiert, wenn ich auf diese Räder von dem LKW gucke? Wisst ihr das? Man fährt unweigerlich dagegen. Dann merkt man, oh weil ich fahre dagegen, dann lenkt man gegen und dann landet man in der Leitplanke. Also es ist ein Graus. Weil es ganz natürlich ist, wir fahren dorthin, wo wir hingucken. Was ist die einzige Möglichkeit, heil an dieser Höllenmaschine vorbeizukommen? Ich muss auf die Mitte meiner Spur gucken, auf die Mitte der Straße schauen und dann möglichst schnell aus dem Gefahrenbereich verschwinden. Das ist der Weg, wie man dort gut durchkommt. Und wisst ihr, es ist ganz genauso im geistlichen Sinne mit Christus. Wer auf die Sünde starrt, wer versucht, die Sünde zu bekämpfen, der wird unweigerlich auf sie reinfallen. Wir müssen lernen, den Blick abzuwenden von der Sünde und auf Christus sehen. Stell dir nur einmal eine solche Situation vor, vielleicht von einem Menschen, der vielleicht pornosüchtig ist und wer dann anfängt, ein christliches Lied zu singen oder einen Bibeltext zu lesen. Glaubst du, der Porno hat noch eine Chance? Wir müssen uns aus der Gefahrenzone bringen, indem wir immer wieder neu auf Christus schauen. Es gibt im Volksmund dieses Wort, wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um. Das sagt die Bibel ganz ähnlich. Der erste Psalm schon, Psalm 1, Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich muss mich doch nicht unnötig in Gefahr bringen. Ich kann mich doch immer wieder neu auf Christus ausrichten. Wer auf Christus schaut, ist nicht unverwundbar. Aber er hat die besten Chancen, vom Heiligen Geist vor Fehltritten gewarnt zu werden. Ein afrikanischer Christ suchte einst einen Missionar auf, um ihn um Rat zu bitten. Er machte sich Sorgen, weil in seinem Herzen ständig so ein geistlicher Kampf tobte. Er wollte eigentlich tun, was Gott verlangte, aber oft gehorchte er dann doch nicht. Er meinte, er neige dazu, Böses zu tun, genauso wie früher, als er eben noch kein Christ war. Und der Mann beschrieb diesen inneren Konflikt als einen Hundekampf. Und er sagte zu dem Missionar, es ist in mir so, als ob in mir ein weißer und ein schwarzer Hund ständig gegeneinander kämpfen. Und der schwarze Hund, meinte er, das sei der Böse und der Weiße, das wäre der Gute. Der Missionar fragte ihn, und welcher Hund gewinnt den Kampf? Nach einem kurzen Nachdenken antwortete der Mann, der Hund, den ich füttere. Füttern wir unsere Beziehung zu Jesus Christus. Auf ihn schauen ist die Lösung, die einzige Lösung für das Dilemma, das Paulus selber immer wieder neu erlebt hat. Das, was ich will, und das, was ich aber tatsächlich tue, kann manchmal sehr weit voneinander abweichen. Auch als bekehrte Christen sind wir vor geistlichem Scheitern, vor dem Einknicken vor der Sünde nicht gefeit. Aber da ist immer Christus, der uns trägt und uns aus dieser Situation rettet. Er schenkt uns eine neue Identität, die allein in ihm geborgen ist. Du bist nicht das, was du tust, sondern du bist ein geliebtes Kind Gottes. Sieh auf ihn und es wird dir immer wieder gelingen, auf die Beine zu kommen.